Ja, liebe Gemeinde, das neue Schuljahr hat begonnen. Für einige hat auch das erste Schuljahr überhaupt begonnen. Und seit einigen Jahren sprechen wir darüber hinaus von lebenslangem Lernen. Wir sitzen also alle in einem Boot. Und deshalb geht es heute in der Predigt um Bildung. Und ich habe dazu einen Textabschnitt, einen Psalm ausgesucht, Psalm 8. Psalm 8. Ein Psalm Davids vorzusingen auf der Gittit, was immer das für ein Instrument war. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Das Menschenbild ist die Grundlage aller Bildung. Das Menschenbild prägt auch das Gemeindeleben. Wir leben so, wie wir über uns und andere denken. Als Christen können wir natürlich nur vom Menschen sprechen, indem wir auch von Gott sprechen. Und so ist das auch in diesem Psalm. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Damit beginnt und endet der Psalm. Das klingt normal. Nicht ganz so normal ist es, worin sich Gottes Herrlichkeit zeigt. David meint doch tatsächlich, die Herrlichkeit Gottes zeigt sich darin, dass Kinder und Säuglinge auf ihre Art Gott loben, ohne Training und Dressur von Erwachsenen. Spontanes und unzensiertes Lob Gottes aus dem Mund von Kindern. Darin zeigt sich die Herrlichkeit Gottes. Und noch mehr, durch den Lobgesang von Kindern und Kleinkindern besiegt Gott die gottfeindlichen Mächte. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. David hat Ideen. Aber wenn das so ist, dann sollten wir öfter mal Kindergottesdienste feiern. Wenn wir freundlich bitten, dürfen wir als Erwachsene auch bei diesen Gottesdiensten mitfeiern. Diese überraschende Einsicht bringt David dazu, ganz grundsätzlich nach dem Verhältnis zwischen dem großen Gott und dem kleinen Menschen zu fragen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk und den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Die Antwort ist wieder überraschend. Aber wir sind ja schon vorgewarnt. Wenn Gott mit Hilfe von Lobliedern aus dem Kindermund seine Feinde vernichtet, dann überrascht uns das Folgende vielleicht nicht mehr ganz so stark. Obwohl, David sagt doch tatsächlich, du hast ihn, den Menschen, wenig niedriger gemacht als Gott. Ich muss zugeben, hier sind sich die Bibelübersetzer nicht ganz einig. Vielleicht deshalb nicht, weil ihnen das den Atem verschlägt. Im hebräischen Grundtext steht das Wort Elohim. Deshalb kann man mit Gott oder mit Engel übersetzen. Und deshalb gibt es unter Experten darüber unterschiedliche Meinungen. Wenn nicht mit Gott, sondern mit Engel zu übersetzen ist, dann gilt für alle Lehrer, Schüler sind zwar keine Engel, aber sie sind auch keine Engel mit einem B davor. Sie sind nur wenig niedriger als Engel. Aber egal, ob nun mit Engel oder mit Gott zu übersetzen ist, es geht um das, was Theologen die Gottesebenbildlichkeit des Menschen nennen. Der klassische Text dazu steht in Genesis 1. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Geschaffen nach dem Bild Gottes und deshalb auch mit einem ganz besonderen Auftrag ausgestattet, in Verantwortung vor Gott über die Schöpfung zu herrschen. Darum geht es in Genesis 1 und darum geht es auch in Psalm 8. In den Kulturen des alten Orients galt der König als Abbild Gottes. Er, der König, sollte im Auftrag Gottes herrschen. Und nun sagt die Bibel eindeutig, jeder Mensch ist zum Bild Gottes geschaffen, nicht nur der König. Liebe Gemeinde, das sind die Anfänge der Demokratie. Demokratie ist keine Erfindung der Neuzeit, sondern eine Schöpfungsordnung. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 1. Gleiches Recht für alle. All das gilt, weil alle Menschen gleichermaßen Bilder Gottes sind. Und zwar von Anfang an. Die orientalischen Könige hatten zudem die Angewohnheit, in den Provinzen ihres Reiches, die sie erobert haben, Standbilder ihrer Person aufzustellen. Und diese Standbilder, die sollten sie dort in den entlegenen Provinzen ihres Reiches als Herrscher repräsentieren. Und jetzt wird gesagt, jeder von uns ist ein solches Standbild. Bild Gottes zu sein heißt also im Auftrag Gottes Verantwortung für die Ordnung des Lebensraums zu übernehmen, als sein Repräsentant zu handeln, in dieser Welt sein Stellvertreter zu sein. Und damit verbunden ist ein zweites. Gott hat uns nicht nur einen Auftrag gegeben, sondern auch die Fähigkeiten, die dazu notwendig sind. Wir sind Wesen, die selbstständig denken und verantwortungsbewusst handeln können. Wir tun das nicht immer, aber grundsätzlich sind wir dazu in der Lage. Was also macht unser Menschsein aus, dass wir Stellvertreter Gottes auf Erden sind und dafür von ihm mit einzigartigen Fähigkeiten ausgestattet sind? Und damit sind wir beim Thema Bildung. Kurve gekriegt. Ist gar nicht nötig. Das liegt nämlich voll auf der Linie des Textes. Ellen White hat das einmal sehr schön ausgedrückt in dem Buch Erziehung. Jedes nach dem Bilde Gottes erschaffene Menschenwesen wird mit einem Vermögen ausgestattet, das dem des Schöpfers verwandt ist. Mit persönlicher Eigenart, mit der Kraft zu denken und zu handeln. Es ist die Aufgabe wahrer Erziehung, besser übersetzt vielleicht Bildung, dieses Vermögen zu entwickeln, die Jugend zu selbstständig denkenden Menschen heranzuziehen und nicht zu Nachplapperern fremder Gedanken. Dieses Menschenbild ist doch ermutigend für alle Beteiligten. Gott hat uns die Welt zu Füßen gelegt. Wir können, wir dürfen, wir sollen in die Geheimnisse der Natur eindringen. Planen, forschen, erfinden, Wissenschaft, Technik, Zivilisation. Wir haben sogar die Fähigkeit, uns selbst zum Gegenstand des Nachdenkens zu machen. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und was ziehe ich dazu an? In unserem Geist entstehen Vorstellungen von dem, was wir sind, auch Vorstellungen davon, was die Welt im Innersten zusammenhält. Wir können diese Vorstellung in Musik, in Literatur, in Kunst und Theater zum Ausdruck bringen. Schließlich und eng damit verbunden, wir fragen nach Gott. Diese Frage ist unvermeidlich. Man mag sie unterschiedlich beantworten, aber die Frage ist da. Zum Beispiel einfach deshalb, weil wir immer wieder an unsere Grenzen kommen. Dann fragen wir, ist da noch was jenseits dessen, was wir mit unserem Verstand erfassen können? Genauer, ist da jemand oder ist da nichts? Fakten sind wichtig. Lehrer müssen sie vermitteln, Schüler müssen sie auswendig lernen. Vielleicht auch manchmal stupide auswendig lernen. So ist das. Aber das ist nicht alles. Gebildet ist eigentlich nur der, der das Wissen einordnen kann. Gebildet ist nur der, der gelernt hat, selbstständig zu denken. Höhere Bildung soll zu vertieften Einsichten führen. Was heißt das für unsere Gemeinde? Ich schlage vor, daran festzuhalten, dass Glaube und Bildung zusammengehören, ungeachtet aller Einsprüche von wo auch immer. Zum christlichen Glauben gehört das Nachdenken über den Glauben. So kann unser Glaube wachsen. Das machen wir auch jede Woche in unseren Bibelgesprächen. Wir geben uns Rechenschaft über unseren Glauben. Fragen und Zweifel sind erlaubt. Es gibt für das Bibelgespräch im Gottesdienst grundsätzlich vor allem zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, wir verstehen das Bibelgespräch als Erziehung im Sinne von Belehrung und Bestätigung. Oder zweite Möglichkeit, wir verstehen das Bibelgespräch als Bildung im Sinne von selbstverantwortetem Glaubenswachstum und Lebensreife. Habt diese beiden Definitionen von dem Rektor der Theologischen Hochschule in Friedensau, Roland Fischer, aus seiner Doktorarbeit Bildung im Gottesdienst geklaut. Muss immer auch die Quellen angeben, gerade in unserer heutigen Zeit. Aber ich finde diese beiden Definitionen sehr wichtig und zeigt uns auch, worauf es ankommt. Ist es Erziehung im Sinne von Belehrung und Bestätigung oder geht es zumindest auch oder schwerpunktmäßig um Bildung im Sinne von selbstverantwortetem Glaubenswachstum und Lebensreife? Also, was heißt das? Das ist natürlich die Frage. Bildung im Sinne von selbstverantwortetem Glaubenswachstum und Lebensreife. Beziehungsweise, was ist notwendig für ein selbstverantwortetes Wachstum im Glauben? Notwendig ist zunächst einmal die Freiheit. Ohne Freiheit keine Selbstverantwortung. Oder anders formuliert, Bildung setzt den mündigen Christen voraus. Ein mündiger Christ, das ist jemand, der nicht nur das Recht auf eine eigene Überzeugung hat, sondern sogar verantwortlich dafür ist, sich sein eigenes Bild von der Sache zu machen. Wie ist das in unserer Kirche? Wie ist das im Bibelgespräch? Nach wie vor tun wir uns mancherorts recht schwer damit. Natürlich sagt niemand so ganz offen etwas gegen Freiheit und Mündigkeit. Aber wenn das Ergebnis dieser Freiheit und Mündigkeit aus dem üblichen Rahmen fällt, kann es natürlich manchmal schwierig werden. Es gibt durchaus Kreise, auch in unserer Kirche, die die Freiheit dann auf die Möglichkeit beschränken wollen, dass Abweichler ja die Freiheit haben, unsere Kirche zu verlassen. Das ist jetzt die große Politik. Und im kleinen Rahmen im Bibelgespräch, vor einiger Zeit, nicht hier in dieser Gemeinde, hat mir ein Gesprächsleiter erklärt, nachdem wir anschließend über das Bibelgespräch gesprochen haben, warum er das Gespräch an diesem Sabbat bewusst in eine ganz spezielle Richtung gelenkt hat, die eigentlich gar nicht mehr viel mit dem Thema, das eigentlich vorgegeben war, zu tun hatte. Er hat mir erklärt, er hat das gemacht, weil er mit der theologischen Kernaussage der Studienanleitung nicht übereinstimmte, sich aber mit seiner Meinung dazu keinesfalls outen wollte. Das war natürlich sein gutes Recht, ist aber zugleich ein Zeichen dafür, dass er sich eben nicht frei fühlte, seine abweichende Meinung frei und offen zu sagen und zur Diskussion zu stellen. Bildung im Sinne von selbstverantwortlichem Glaubenswachstum und Lebensreife hat also zunächst einmal etwas mit Freiheit und Mündigkeit zu tun. Das erstmal ganz grundsätzlich. Und dann konkret, wie erreichen wir im Bibelgespräch Bildung im Sinne von selbstverantwortlichem Glaubenswachstum und Lebensreife? Das, liebe Gemeinde, geht natürlich nur mit offenen Fragen. Also mit Fragen, bei denen die Antwort nicht von vornherein feststeht, sondern mit Fragen, zu denen mehrere Antworten möglich sind und sogar ganz neue und überraschende Antworten nicht nur geduldet, sondern vom Gesprächsleiter geradezu gewünscht sind, sofern diese Antworten nur die ehrliche Überzeugung des Gesprächsteilnehmers ausdrücken. Aber das ist noch nicht genau genug. In früheren Zeiten, da werden sich vor allen Dingen die Älteren unter uns daran erinnern, nahm das Abfragen im Bibelgespräch einen sehr großen Raum ein. Das Abfragen von Bibelwissen und das Abfragen von dogmatischen Auffassungen. Die Sabbatschule diente so zur gegenseitigen Bestätigung und zur Festigung lehrmäßiger Überzeugung. Das Abfragen ist deutlich weniger geworden, aber es gibt durchaus auch heute noch Gesprächskreise, in denen das Abfragen im Mittelpunkt steht. Trotzdem ist heutzutage eher eine andere Klage zu hören. Die Klage, dass die Sabbatschule zu einem reinen Diskutierclub oder zu einer reinen Selbsterfahrungsgruppe verkommen sei. Jeder sagt seine Meinung und das war's dann auch. Also, was bedeutet Bildung im Sinne von selbstverantwortlichem Glaubenswachstum und Lebensreife für das Bibelgespräch? Jeder ist eingeladen, sich mit seinen Meinungen und Erfahrungen einzubringen. Aber das ist noch nicht alles. So richtig spannend wird es erst, wenn wir die Bibel ins Gespräch mit einbeziehen. Wenn wir den Anspruch der Bibel ernst nehmen, sollten wir davon ausgehen, dass ihre Aussagen in unserem Gespräch etwas in Bewegung bringen und unser Gespräch mehr ist als ein Gedankenaustausch im Sinne des folgenden Aphorismus, Zitat: Manches banale Gespräch nennt man Gedankenaustausch, obwohl es bestenfalls die Austauschbarkeit der Gedanken bezeugt. Ab und zu mal auf andere Gedanken kommen. Nicht nur durch die Beiträge der anderen Gesprächsteilnehmer, sondern auch und gerade auf andere Gedanken kommen durch Gottes Wort. Das Bibelgespräch ist echt und lebensnah, wenn dabei die wichtigen Fragen des Glaubens und des Alltags eines Christen behandelt werden. Und das Bibelgespräch ist biblisch, wenn Antworten aus Gottes Wort gesucht werden. Deshalb ist bei dieser Art des Gesprächs die Bibel nicht wegzudenken. Die Bibel, das ist der Mehrwert gegenüber der Selbsterfahrungsgruppe und dem Diskutierclub. Und diesen Mehrwert, den sollten wir uns nicht entgehen lassen. Der Urlaub ist vorbei, die Arbeit fängt wieder an, die Schule hat wieder angefangen. Da sind wir alle wieder, hoffentlich mit neuer Energie und mit guten Vorsätzen. Wir dürfen gute Vorsätze haben, auch Schüler und gerade Schüler dürfen gute Vorsätze haben. Es gibt keinen Grund für notorischen Pessimismus. Es wird nicht alles so laufen in Schule und Beruf, wie wir uns das so erträumen und vorstellen. Es wird auch manchmal sehr stressig sein. Manchmal werden wir uns fragen, was soll das eigentlich alles? Macht das eigentlich wirklich Sinn? Aber immer dann dürfen wir uns an die Frage erinnern, die David gestellt hat. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Und wir dürfen uns vor allem an seine Antwort erinnern. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott oder die Engel. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Wir sind ein Meisterwerk Gottes und unsere Mitmenschen sind es auch. Auf das Gottesbild kommt es an und auf das Menschenbild. In der Schule, auf der Arbeit, in der Gemeinde. Die Bibel sagt, Gott ist ein Geheimnis. Er ist unvorstellbar und hat unvorstellbar viele Möglichkeiten. Möglichkeiten, Dinge zu tun und Dinge zu ändern. Und der Mensch, sagt die Bibel, jeder Mensch ist Gottes Ebenbild. Also trägt jeder Mensch etwas Geheimnisvolles in sich. Ein Abglanz dieser unerschöpflichen Möglichkeiten Gottes. Und so sollten wir lernen, hindurchzuschauen, durch die Schicht von Erfahrungen, die wir mit anderen oder mit uns selbst gemacht haben, vor allem, wenn das schwierige Erfahrungen waren. Hindurchzuschauen und zu sehen, der andere ist mehr. Ich bin mehr. Der andere ist Gottes Ebenbild. Ich bin Gottes Ebenbild. Niemals ganz festzulegen. Immer fähig, sich zu ändern und sich zu entwickeln. Immer offen, auch überraschend neue Seiten zu entdecken. Die Mutter sagt, du bist zu klein. Der Lehrer meint, du bist schwer von Begriff. Der Pfarrer schimpft, du bist verdorben. Meine Kameraden lachen, du hast verloren. Der Berufsberater weiß, du bist nicht geeignet. Der Meister bestimmt, der andere ist besser. Der Leutnant brüllt, du hast keine Haltung. Gott sagt, du bist mir ähnlich. Gott sei Dank. Amen. Wir wollen beten. Unser lieber Vater im Himmel, unser Herr Jesus Christus, Heiliger Geist. Wir danken dir für dein Wort, das uns zeigt, wer du bist, aber auch zeigt, wer wir sind. Danke dafür, dass du ermutigende Worte für uns hast. Wir danken für das Evangelium, das uns zeigt, dass nichts und niemand uns von deiner Liebe trennen kann. Und wir danken dir für das gute Wort vom Anfang der Schöpfung, dass du uns einen Wert und eine Würde gegeben hast, den nichts und niemand uns rauben kann. Danke dafür, dass uns das ermutigt, immer wieder auch nach vorne zu schauen, die Möglichkeiten zu nutzen, die du uns gegeben hast. Bitte dich für unsere Schülerinnen und Schüler, dass du sie segnest und begleitest in der Schule. Da ist nicht immer alles so ganz toll, es macht nicht alles Spaß. Aber danke für die Möglichkeiten, dass wir Kompetenzen uns aneignen können und mündige Menschen werden. Danke dafür, dass du uns durch den Glauben ermutigst, auch mündige Christen zu werden, dass wir durch das Wirken deines Geistes in die Lage versetzt werden, auch zu eigenen verantwortbaren Urteilen zu kommen. Und danke, dass wir uns darüber austauschen können in der Gemeinde und uns dadurch gegenseitig helfen, im Glauben zu wachsen. Wir danken dir für all diese Möglichkeiten, für diese große Liebe, die du zu uns Menschen hast. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.